Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Anstatt das Leben gemeinsam zu erleben, erzählen wir uns nur noch gegenseitig davon, bedauert Clara Dünkler in der Taz. Das Internet hat dem Phänomen längst einen Namen gegeben: Ketchup Culture. Und die Taz betitelt diese innere Verlorenheit bei gleichzeitig hektischer äußerer Action mit der längsten Überschrift der Woche: Ich möchte an deinem Leben teilnehmen und nicht bloß alle paar Wochen ein Update im Café bekommen. Die Zeit kontert ganz kurz: krummes Ding. Und meint damit nicht, dass irgendwer ein solches dreht, sondern schaut uns zu. Zitat: Wenn irgendwann in ferner Zukunft die Frage auftaucht, wie es eigentlich zuging im 21. Jahrhundert, wie die Menschen sich damals verhielten, im Bus, im Café, auf ihrem Sofa, dann wird die Antwort schnell umrissen sein. Sie beugten das Haupt, schlugen die Augen nieder, fügten sich in stumme Demut, ohne dass irgendein Führer sie dazu hätte zwingen müssen. Orthopäden nannten es nüchtern das Dropped-Head-Syndrom. Der Gegenwart wurde der Kopf zu schwer. Sie ließ ihn hängen, tiefer, immer tiefer, dem Smartphone entgegen. Hanno Rauterberg beschäftigen in der Zeit eher die geistigen Haltungsschäden. Die Welt diskutiert über ein Social-Media-Verbot für die Jugend. Aber was ist mit den Erwachsenen? Sollen die weiter verblöden? Fragt der Autor und weiß doch, wer nicht zum Schrat oder Sonderling mutieren will, der braucht das Ding. Was also tun? Social-Media-Verbote für Minderjährige sind ein großes Thema. Zeitautor Rauterberg möchte aber auch als Erwachsener vor Fake News, Hass und Nichtigkeiten, die den Kopf verkleben, geschützt werden. Wir sind nicht machtlos, hält Marie Gundlach in der Süddeutschen Zeitung streng entgegen und führt aus, dass die Forderung nach einem Verbot von Social Media für Jugendliche vor allem den Nachholbedarf der Erwachsenen im Umgang damit offenbare. Damit hat sie womöglich recht, hilft Zeitautor Rauterberg aber nicht aus der Klemme. Vielleicht einfach weniger? Auch ohne Bestimmungen und Gesetze? Die Pressebeschauerin hat sich für die gerade begonnene Fastenzeit den Verzicht auf Reels und Schnipselfilmchen verordnet. Mal sehen, wie weit sie kommt. Prompt stolpert sie in der Taz über ein Essen, das viral ging. Hier aber mit Foto, gedruckt und ohne Filmchen. Ein Teller mit Gyros, Currywurst, Pommes und Tzatziki. Wird in den sozialen Netzwerken gefeiert, ohne dass man das Fritteusenfett riechen muss. Ob die deftige und heftige Kombi nun geeignet ist, den Konsumenten im Rauterbergschen Sinne zu verblöden, weil man im Netz darüber spricht? Das hieße, viele Taxifahrer im Ruhrpott zu beleidigen. Die Kombi Gyros, Currywurst, Pommes und Tzatziki firmiert dort nämlich als Taxiteller, weiß die Taz, schickt eine fidele Follower-Runde zum fröhlichen Testessen und titelt achselzuckend: Das bockt halt. Snacks, die man auf der Berlinale zwischen zwei Filmen zu sich nimmt, sind nicht unbedingt gesünder, aber mindestens dreimal so teuer. Nach eher durchwachsenem Wettbewerb hat nun ein sehr politischer Film das Rennen gemacht. Der deutsche Regisseur Ilka Csatak ist mit seinem Film Gelbe Briefe Gewinner des Goldenen Bären, Hauptpreis der Berliner Filmfestspiele. Gelbe Briefe erzählt von einem türkischen Künstlerpaar, das von Präsident Erdogans Regierung bedroht wird. Der Regisseur wünscht sich, dass der Film auch in der Türkei startet und sorgt sich gleichzeitig wegen Konsequenzen für seine Darsteller, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Scharf kritisiert Sandra Kegel in der Frankfurter Allgemeinen den offenen Brief von Filmkünstlern zum Gaza-Krieg, denn die Debatte darum prägt die Wahrnehmung der Berlinale fast mehr als die Filme selbst. Zitat: Die Berlinale ist ein Festival, kuratiert, streitbar, manchmal nervig, aber sie ist weder das Außenministerium noch die Pressestelle des Kanzleramts und auch kein diplomatischer Krisenstab. Wer politische Entscheidungen, Einladungen, Absagen oder Staatsräson verhandeln will, möge das tun, aber auf Augenhöhe und mit dem richtigen Gegenüber. Hier wird ein Kulturevent zum Prügelknaben gemacht, weil es so einfach ist, einen Festivalapparat zu rügen. Publizität gibt es frei Haus. Das ist unfair und wohlfeil. Von Symbolpolitik solle man sich fernhalten. Sie mache die Filme zudem zum Vorprogramm, rügt Sandra Kegel in der FAZ. Wie schön, dass so viele Feuilletons dem großen Komponisten György Kurtág zum 100. Geburtstag gratulierten. Der Jubilar hat gerade eine neue Oper komponiert. Über seine Musik meint der Tagesspiegel, so nahe sie einem gehen kann, alles Sentimentale ist ihr fremd. Man muss sie sich Ton für Ton erobern. Der Süddeutschen Zeitung sagt der Komponist, der für seine kurzen Werke berühmt ist, seine neue Oper ist mit einer halben Stunde für Kurtágsche Verhältnisse lang. Er sagt auf die Frage, wie es sich anfühlt, 100 Jahre alt zu werden. So, Sie sehen ja. Und die Frankfurter Allgemeine beschreibt, was György Kurtágs Musik ausmacht, mit der poetischen Überschrift »Leiser Trotz gegen das Übertöntwerden«. Die Welt braucht einfach mehr Klänge von György Kurtág. Das Schlusswort aber überlassen wir Gisèle Pélicaud, die, betäubt durch ihren Ehemann, über Jahre von vielen Männern vergewaltigt worden ist. Johanna Adoyan, Autorin der Süddeutschen Zeitung, hat sie getroffen und überschreibt ihren Artikel mit einer Aussage Pélicauds, die angesichts der erlittenen Untaten von unerhörter seelischer Kraft zeugt. Sie lautet: Man muss sich erlauben, glücklich zu sein.